Ja, wir haben vor einigen Wochen uns mit dem Thema beschäftigt, Ehe und Familie und speziell mit dem Bereich erstmal das Kennenlernen. Und ich war da nicht ganz fertig geworden, deswegen würde ich gerne dieses Thema jetzt aufgreifen und dazu noch einige Dinge sagen. Einfach damit wir das uns in Erinnerung rufen, werde ich ein paar Punkte jetzt nochmal durchgehen. Und zwar geht es ja speziell auch um die Frage, als Christ, was ist die empfohlene Vorgehensweise, wenn es darum geht, zu heiraten? In der Welt bekommen wir da ein Bild präsentiert, wo man als Christ natürlich sagt, das ist so nicht in Ordnung, wie es in der Welt läuft. In der Welt läuft es ja so, dass man oft sehr viele Lebensabschnittspartner hat und irgendwann hat man dann den Optimalen gefunden und heiratet. Und die Ehe, die hält dann auch oft nicht so lang. Das wissen wir ja von den Statistiken her. Obwohl man 5 Partner vielleicht gehabt hat, ist der 5. dann doch nicht der Traummann oder die Traumfrau. Und die Frage ist, wie ist das bei Christen? Bei Christen ist natürlich so, bei wirklichen Christen ist die Scheidungsrate viel niedriger. Nicht allerdings, wenn man christliche Gruppen mit reinnimmt. Ja, also da gibt es Erhebungen, viele aus Amerika muss man sagen, wo man wiedergeborene Christen gefragt hat oder Umfragen gemacht hat und die Scheidungsrate ermittelt hat. Und da ist es wohl ziemlich gleich hoch wie in der Welt. Ja. Warum? Weil es in Amerika natürlich viele Namenschristen gibt, die sich als wiedergeboren bezeichnen. Aber auch in Deutschland ist es so, dass es ja Gemeinden gibt, die in der Vergangenheit als bibeltreu galten, Baptisten, Methodisten und so weiter, die sich am Wort gehalten haben. Und wo aber heute die Scheidungsrate sehr hoch ist. Natürlich ist es so, dass gleichzeitig die Haltung zur Bibel in diesen Gemeinden eine andere geworden ist. Ja. Bei einer Baptistengemeinde heutzutage kann man nicht sicher sein, dass diese Gemeinde wirklich die Bibel als einzige Autorität, als Gottes Wort betrachtet, so wie es früher der Fall war. Und genauso ist es bei Methodisten. Auch da hat man sich sehr stark orientiert Richtung evangelische Kirche, wo ja auch eine gewisse Verbindung besteht. Und einher mit so einer Entwicklung geht natürlich auch, dass im Moralischen einfach die Moral da niederliegt. Ich hatte aber das letzte Mal speziell von Christen gesprochen, die wirklich die Bibel als Autorität betrachten, die wiedergeboren sind. Und hier stellt sich die Frage, wie geht man vor bei der Partnerwahl? Und da hat sich eben es auch etabliert, dass man sich erstmal einen Freund sucht, eine Freundin sucht, dass man miteinander geht, natürlich versucht in dieser Zeit keusch zu sein und so weiter. Und dann geht man eine Zeit lang miteinander und irgendwann ist man verliebt und hofft, dass es dann auch klappt, dass man dann heiraten kann. Die Eltern spielen da oft eine untergeordnete Rolle. Es kann natürlich sein, dass wenn man verliebt ist, dass man dann die Eltern kontaktiert und sagt, du, ich habe mich in deine Tochter verliebt, hast du irgendwas dagegen? Oder natürlich umgekehrt, aber normalerweise, das ist schon noch irgendwo vorhanden, dass die Initiative oft vom Mann ausgeht, aber das ist nicht immer so. Von der Bibel her muss es nicht zwangsläufig so sein. Wir haben da Beispiele, zum Beispiel gerade bei der Ruth, wo es anders war. Das heißt, es kann da andere Wege geben. Ja, es kann sein, dass ein Mann es gar nicht so richtig mitkriegt, ja, dass eine Frau sich etwas vorstellen könnte. Ja, das kann tatsächlich sein, weil Männer sind da manchmal nicht so sensibel und sie denken sich, also irgendwie passt die will irgendwie zu mir passen, aber ich kann mir nie vorstellen, dass ich da irgendeine geringste Chance habe und unternimmt überhaupt keine Schritte dann in die Richtung Und dann kann es sein, dass ein gewisser Wink von der Frau dann durchaus hilfreich sein kann. Und man kann es sicher auch mit der Begebenheit in Rut begründen. Grundsätzlich, was ist also die empfohlene Vorgehensweise? Und ich sage empfohlene, weil Gott souverän ist, und das habe ich auch letztes Mal gesagt, und es kann unterschiedliche Wege geben, wie letztendlich zwei Menschen zusammenkommen. Und es gibt auch Beispiele, wo ein hingegebener Christ, ich denke da zum Beispiel an Hudson Taylor, ganz nach der Bibel gelebt hat und auch vorgehen wollte, und es ist einfach passiert, dass er sich verliebt hat. Ja. Und so kann es tatsächlich passieren, dass man sich verliebt, ohne dass man jetzt speziell in die Richtung bewusst dazu beigetragen hat. Ja, ich sage jetzt bewusst, weil man kann natürlich selber da auch etwas dazu beitragen, indem man sich in Träumen verliert, in Gedanken und so weiter und fort und diese Gedanken gar nicht stoppt, ja, oder nicht ins Gebet bringt, wenn man sie selbst nicht stoppen kann, dass man es einfach zulässt sozusagen. Und ganz wichtig ist natürlich dann die Verhaltensweise. Und um das geht es mir. Es geht es mir nicht um solche speziellen Fälle wie bei Hudson Taylor, ja, der gesagt hat, es ist einfach passiert. Und er war manchmal ja, so fertig. Ich denke, dass er auch in seinem Dienst dann eingeschränkt war in dieser Zeit. Also von seinem Zustand her war diese Zeit im Leben von Hudson Taylor, bis er dann verheiratet war, auch nicht optimal. Da gab es ja dann auch verschiedene Hindernisse, bis dann diese Ehe zustande kam. Ich würde jetzt aber selbst jetzt nicht mir das anmaßen zu sagen, Hudson Taylor hat da falsch gehandelt oder hat das bewusst herbeigeführt. Das möchte ich grundsätzlich niemandem unterstellen. Das muss jeder letztendlich selbst wissen. Ein wichtiger Punkt ist, wenn wir uns fragen, sollte man jetzt miteinander gehen? Und um diese Frage geht es. Also es geht um die Frage, nicht um die Frage, irgendetwas passiert und wie gehe ich damit um? Ja, zum Beispiel, man verliebt sich, wie gehe ich jetzt damit um? Sondern es geht um die Frage, man ist nicht verliebt, man möchte aber biblisch vorgehen. Und da ist es dann die Frage, sollte man das so praktizieren, wie in der Welt miteinander gehen, aber in Keuschheit? Und da hatte ich einen Punkt genannt, ist erstmal vom Zeugnis. Vom Zeugnis ist es so, dass Ungläubige das mit Unzucht verbinden. Wenn man einem Ungläubigen sagt, das ist meine Freundin, das ist mein Freund, dann werden die automatisch denken, dass da auch Unzucht vorhanden ist. Die werden es natürlich nicht Unzucht nennen, sondern das ist ja ganz normal in der Welt. Ja. Freund und Freundin, da gehört Sex einfach dazu. Und deswegen ist es vom Zeugnis her nicht passend, das zu übernehmen. Und wir haben auch geschaut von der Geschichte, wenn ihr euch daran erinnert, dass dieser Brauch des Miteinandergehens ein relativ neuer Brauch ist und erst im 20. Jahrhundert praktisch aufgekommen ist. Vorher war es nicht Freund und Freundin, sondern Verlobter und Verlobte, hat man gesagt. Die Bibel kennt eben nur die Verlobung und die Heirat. Und das ist ganz wichtig. Es gibt Verlobung, es gibt Heirat. Die Verlobung war schon eine verbindliche Zusage. Wenn man sich verlobt, dann verlobte man sich nicht, um noch auszuprobieren, ob man zueinander passte, sondern da hat man schon verbindlich zugesagt, dass man die Person heiraten möchte. Man konnte eine Verlobung lösen unter bestimmten Bedingungen, aber die Bedingungen sind ähnliche Bedingungen, wie es nachher bei der Scheidung der Fall ist. Von daher, wenn jemand sein Ja-Wort gibt, in dem Sinne, dass er sagt, ja, ich möchte diese Person heiraten und wir wollen uns verloben, dann konnte sich auch die Gesellschaft darauf verlassen, hier wird eine Ehe entstehen. Und deswegen, dadurch ergibt sich auch, dass wenn zwei Personen verlobt sind, da natürlich ein vertrauterer Umgang möglich ist, als wenn man noch nicht verlobt ist. Warum? Weil diese Verlobung ja sicher zu einer Ehe führen wird. Es geht aber in der Verlobung darum, gewisse Vorbereitungen zu treffen. Es geht darum, vielleicht zu überlegen, wo man wohnen wird und das alles vorzubereiten, die Hochzeit vorzubereiten und solche Dinge. Also da geht es nicht nochmal zu prüfen, passen wir zusammen oder nicht. In dieser Zeit kann man es auch zulassen, dass man sich verliebt. Das ist auch etwas, was wir ja aus dem Hohelied der Liebe ableiten können. Was man allerdings nicht zulassen darf, ist so viel Zärtlichkeit, dass man in die Gefahr gerät, Unzucht zu treiben. Das ist auch etwas, was in der Verlobung wichtig ist, dass man da sehr vorsichtig ist und gewisse Dinge einfach deswegen vermeidet. Das Miteinandergehen, hatten wir gesehen, führt zu Versuchungen und die Bibel sagt, flieht die Unzucht. Und somit ist es in dieser Zeit nicht richtig, Zärtlichkeiten auszutauschen. Man pflegt dadurch die Lust. Dazu kommt, beim Verliebtsein ist es natürlich so, man verwechselt Leidenschaft mit Liebe. Auch das hatten wir gesehen am Beispiel von Tamar. Für manche ist es klar, man hat sich verliebt, da muss eine Ehe draus werden. Das muss nicht zwangsläufig so sein. Es kann sein, man hat sich in die falsche Person verliebt. Das ist allerdings dann eine sehr schwierige Situation, weil verliebt sein kann so einen großen Einfluss auf einen haben, dass manche in der Welt sich umbringen, wenn dann sie diese Person, in die sie sich verliebt haben, nicht haben können. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man sich eben vorher nicht verliebt, dass man zumindest, was man, so viel man selbst tun kann, um das zu verhindern, auch tut. Und dazu gehört eben, dass man gewisse Dinge vermeidet. Ja. Zum Beispiel, man sollte vermeiden, dass man einer anderen Person sozusagen den Hof macht. Ja, dass man eine Person umgarnt, dass man speziell auffällig viel die Gemeinschaft mit einer Person vom anderen Geschlecht sucht, sodass die andere Person vielleicht sogar ahnen kann, sogar Außenstehende ahnen können, also derjenige hat hier irgendwas vor. Das ist alles zu vermeiden. Das kann auch unter geistlichem Vorwand sein, dass man einfach sagt, ja, jemand anspricht, wie fandest du die Predigt heute, dass man über theologische Dinge spricht und das speziell eben auffällig oft mit einer bestimmten Person tut, die Nähe sucht, auch in Gemeindeveranstaltungen und so weiter. Das ist etwas, was normalerweise bemerkt wird. Ja, speziell Frauen merken sowas relativ schnell und auch andere merken sowas schneller, als es die Person vielleicht selbst denkt. Das führt natürlich dazu, dass die andere Person sich vielleicht Hoffnungen macht. Sagt sich, okay, also heute hat er schon wieder sich neben mich gesetzt, hat mich schon wieder über die Predigt gefragt, hat mich gefragt, was ist meine Meinung zu diesem theologischen Thema und so weiter. Das ist, mag alles geistlich klingen, ja, ist es aber in dem Falle dann vielleicht nicht unbedingt. Und damit meine ich nicht, dass man überhaupt jeden Kontakt meidet. Ja. Das wäre dann übertrieben, wenn man sagt, man kann überhaupt nicht mit einer Person des anderen Geschlechts sprechen. Das will ich damit nicht sagen. Aber es gibt eine gewisse, sagen wir mal, Zuwendung, wo man einfach merkt, das geht über das Normale hinaus und könnte sogar anderen auffallen. Und man tut das, ohne überhaupt mit den Eltern gesprochen zu haben. Und das ist das Wichtige. Bevor man in irgendeiner Form anfängt, den Hof zu machen oder eine Person wissen lässt, dass man Interesse hat, sollte man das erstmal mit den Eltern abklären. Und ich denke, das ist biblisch, das ist die altmodische Art und Weise. Ja, es ist altmodisch, aber es ist biblisch. Und deswegen sollten wir so mutig sein, auch in der heutigen Zeit altmodisch zu sein. Nicht einfach grundsätzlich, weil altmodisch gut ist, sondern wenn das, was früher normal war, mit der Schrift übereinstimmt. Und da sehen wir haben das gesehen das letzte Mal, die Verantwortung des Vaters bzw. der Eltern über ihre Kinder. Und von der Bibel her kann ein Vater sagen, ich möchte diese Verbindung nicht. Ja, das war früher auch normal, auch gesellschaftlich normal, dass ein Vater so etwas verhindern konnte. Und das stimmt mit der Schrift überein. Natürlich müssen wir Folgendes aber berücksichtigen, wenn die Eltern gläubig sind, dann gehören sie ja dem Herrn Jesus an und wollen das Beste für ihre Kinder. Dazu gehört dann natürlich, dass die Eltern jetzt nicht einfach bestimmen, so die und die Person heiratest du. Das würde dann zu weit gehen. Und wir sehen zum Beispiel am Beispiel von Rebekka, dass Rebekka noch gefragt wurde, ob sie mit diesem Mann gehen möchte. Also es wurde durchaus ihr Einverständnis geholt. Also auch das ist biblisch. Das heißt, nicht die Eltern bestimmen, wen die Tochter oder der Sohn heiratet, aber sie sind in dem Prozess mit integriert. Und das ist das, was biblisch ist. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Charismatiker kommt und sagt, ich möchte deine Tochter heiraten, dann kann der Vater sagen, nein. Er kann natürlich versuchen, ihn zu ermahnen, ihn zu überführen, ihm zu sagen, ihn auf die Bibel hinzuweisen, in der Hoffnung, dass da Buße, dass Umkehr geschieht. Aber wenn das nicht der Fall ist, kann dann der Vater, können die Eltern darauf beharren, dass das keine gute Verbindung ist. Und die Tochter, die wirklich auch wiedergeboren ist und sich da auch auf das Urteil von ihren Eltern verlässt, wird das dann akzeptieren und einsehen und sagen, okay, du hast recht. Das ist dann kein Problem, wenn die Tochter noch nicht verliebt ist. Dann wird sie sagen, okay, ich breche den Kontakt ab oder ich lasse es erst gar nicht zu, dass er anfängt, mir sozusagen den Hof zu machen. Und dann ist es ohne Scherben, das Ganze. Aber wenn diese Person schon angefangen hat, ihr schöne Augen zu machen, ihr Blicke zuzuwerfen und sie zu umgarnen und ja, dass es dazu führt, dass sie tatsächlich verliebt ist und dann der Vater Nein sagt, dann haben wir die Familienkrise. Und dann wird es möglicherweise dazu kommen, dass die Tochter heiratet ohne den Segen der Eltern. Und das ist etwas, was ich nicht empfehlen kann, ohne den Segen der Eltern zu heiraten. Denn das ist wichtig, dass man den Segen der Eltern hat. Und ich spreche jetzt natürlich, wir haben das auch gesehen, speziell von der ersten Ehe. Denn wir sehen von der Schrift her, dass es bei der zweiten Ehe ein bisschen anders aussieht, ist ja auch logisch. Ja. Jetzt stellen wir uns mal die Situation vor, eine Frau heiratet, ist 20 Jahre verheiratet, ihr Mann stirbt und sie will wieder heiraten und sagt dann dem potenziellen Kandidaten, frag mal meine Eltern. Ja. Also bei der zweiten Ehe ist es etwas anders als bei der ersten Ehe. Bei der ersten Ehe ist es ja so, sagen wir mal, die Kinder sind sozusagen noch oder sollten, das wäre gut, wenn es so wäre, dass sie noch unter der Obhut der Eltern sind. Und so ist das ein besonders wichtiger Schritt. Das heißt, ganz konkret, wenn Interesse da ist, ja, wenn eine Person Interesse an einer anderen Person hat, dann ist es wichtig, erstmal die Eltern mit einzubeziehen. Der Sohn kann dann die Eltern kontaktieren, kann mit ihnen sprechen und kann fragen, habt ihr was dagegen, wenn wir uns ein bisschen besser kennenlernen, wenn wir uns austauschen, wenn wir prüfen, ob wir zusammenpassen. Und dann hat der Vater auch die Möglichkeit, den erstmal auszufragen, wenn er ihn nicht kennt. Wenn er ihn kennt, weil er aus derselben Gemeinde ist, dann sagt er, ja, ich warte schon lang, dass du kommst. Ja. Vielleicht. Wenn er ihn nicht kennt, kann er ihn ausfragen, kann ihn wirklich prüfen anhand von der Bibel, kann prüfen, wie steht er zu bestimmten Themen, wichtigen, grundlegenden Themen der Bibel, wie steht er zu Verführung. Das ist heute einfach so wichtig, deswegen erwähne ich es immer wieder. Es ist eine Katastrophe, wenn jemand sagt, naja, jemand, der charismatisch geprägt ist, dass es zwar theologisch passt das nicht so, aber man kann heiraten und über das hinwegsehen. Wir müssen uns vor Augen führen, bei der Charismatik und bei manchen anderen Bewegungen, die heutzutage zirkulieren, da ist nicht einfach nur ein theologischer Unterschied. Da sind finstere Mächte im Spiel. Und das dann in die Ehe mit reinzubringen sozusagen, ist eine Katastrophe. Und das wird früher oder später zum Konflikt kommen. Oder aber die andere Person wird auch charismatisch. Ja, was ist mit den Kindern? Es kann sein, den Kindern werden dann Hände aufgelegt und so weiter. Deswegen, da kann man gar nicht genug warnen davor, weil hier eben finstere Mächte wirklich im Spiel sind. Gott kann natürlich in seiner Gnade, wenn man es in Unwissenheit tut, auch dann Umkehr schenken. Aber ich weiß halt, dass es oft einfach nicht der Fall ist. Ja, dass es sehr selten ist, dass ein Charismatiker oder Pfingstler wirklich umkehrt und das ablegt. Natürlich in absoluten Zahlen gibt es viele, die das erkannt haben, aber in relativen Zahlen sind es einfach wenige. Wenn wir den Prozentsatz der Charismatiker nehmen, dann bleiben die meisten einfach in ihrer Charismatik drin ihr Leben lang. Deswegen hat der Vater da diese Verantwortung einfach zu prüfen und dann zu sagen, wenn er geprüft hat, okay, ich kann mein Einverständnis geben. Und dann kann eben diese Phase des Kennenlernens wirklich losgehen. Natürlich hat man sich davor bis zum gewissen Grad kennengelernt. Es gibt ja einen Rahmen, in dem man die Möglichkeit hat, das zu tun und trotzdem dabei vermeidet, dass man zu aufdringlich der anderen Person gegenüber ist. Ja? Dass man die Person kennenlernt, ohne dass die andere Person merkt, der hat Interesse an mir. Ja? Das heißt eben, dass man nicht auffällig mehr Zeit mit einer Person verbringt, zum Beispiel, nehmen wir Beispiel Jugendstunde, nehmen wir Beispiel Gottesdienst, dass es da nicht so ist, dass man nur mit einer Person spricht oder sehr viel, sodass die anderen sagen, ah, da bahnt sich was an. Aber die Eltern sind eben bisher ignoriert worden. Also ich denke, man kann es im Gebet und durch eben einzelne Gespräche und einzelnen Austausch durchaus merken, die Person könnte passen. Und wenn man das weiß, dann kann man auch die Eltern fragen. Vielleicht sagen die Eltern dann gleich, nein, das passt einfach nicht. Ja, vergiss es. Oder sie sagen, okay, ihr könnt euch besser kennenlernen. Und da sollten dann auch die Eltern den Rahmen sozusagen feststecken, in dem das geschieht. Es kann sein, die Eltern sagen, das macht ihr ganz allein unter euch aus. Es kann aber auch sein, sie sagen, ich möchte da mehr mit involviert sein. Ich möchte, dass wir die ersten Gespräche zu dritt führen, ja, oder zu viert. Das ist dann wirklich im Ermessensspielraum der Eltern, und der Sohn, der Interesse an der Tochter hat, der tut dann gut daran, das zu respektieren. Es ist nicht so, dass die Bibel da sagt, so und so muss es genau sein, ja, so viel sollten die Eltern im Spiel sein, so viel nicht. Das ist dann letztendlich im Ermessensspielraum der Eltern. Vielleicht sagt die Tochter selbst, ich möchte am Anfang erstmal, dass wir zusammen sprechen und uns austauschen und dass wir dann irgendwann alleine Gespräche führen. Und auch das sollte dann in einem Rahmen sein, wo praktisch Unzucht vermieden wird und wo Romantik vermieden wird. Es soll ja vermieden werden, dass man sich in dieser Zeit ineinander verliebt. Und dann sollte man sich eben nicht gerade beim Candlelight-Dinner treffen, mit Kerzenlicht und romantischer Umgebung, sondern dann ist so eine Umgebung, wenn man weiter entfernt ist voneinander, wie es jetzt bei Steffi und mir der Fall war, ist ein McDonald's sehr gut geeignet. Ja. Also manche mögen vielleicht McDonald's nicht so, aber ich kann sagen, im McDonald's, da kommen romantische Gefühle eher schwieriger auf. Ja. ich weiß von manchen, die machen es dann so, wenn sie jetzt nicht so weit auseinander leben, sondern näher zusammen. Also der Stefan Klaus hat es zum Beispiel schon mehreren Geschwistern angeboten, dass sie sich bei ihm treffen können. Und dann treffen die sich bei ihm und sind dann da schon zum Beispiel im Wohnzimmer alleine. Natürlich, die anderen sind irgendwo auch, aber nicht so, dass sie lauschen können. Aber natürlich sind sie da im Wohnzimmer und nicht irgendwie im geschlossenen Zimmer. Und das ist auch wieder ein guter Rahmen, wie man das machen kann. Und das kann man dann auch bei der eigenen Familie tun, also dass man direkt zu den Eltern nach Hause oder zu ihr nach Hause geht und zu ihm nach Hause, aber wenn andere Personen auch da sind. Und man kann das aber auch bei anderen Geschwistern tun, wie in dem Fall jetzt. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel. Theoretisch kann man sich auch beim Spaziergang treffen, aber auch da ist natürlich dann wieder die Gefahr, dass man gerade beim Sonnenuntergang oder wie auch immer, ja, und dass dann eben Situationen aufkommen, wo eben diese Gefahr, dass man sich ineinander verliebt, einfach größer ist. Und ich sage jetzt bewusst Gefahr, weil es ja zu diesem Zeitpunkt nicht sicher ist, ob wirklich eine Ehe draus wird. Und ich denke, jedes Mal, wenn sich eine Person verliebt und das geht in Brüche, das hinterlässt jedes Mal Scherben. Und wenn das mehrmals ist im Leben einer Person, kann es sein, dass diese Person sich auf den wirklichen Ehemann dann oder Ehefrau gar nicht mehr so richtig einlassen kann, nicht so richtig Vertrauen fassen kann, nicht so hingeben kann, wie es eigentlich der Fall soll. Das heißt, jedes Mal entstehen Scherben. Deswegen ist das in dem Sinne eine Gefahr und sollte vermieden werden. Wenn es natürlich so ist, dass man sich trotzdem verliebt und es wird eine Ehe draus, ja, und die passen auch noch gut zusammen, die beiden, dann ist es nochmal gut gegangen sozusagen. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, wie es oft einfach so ist, ja, dass man doch irgendwann an einen Punkt kommt, einer kommt an den Punkt, es passt nicht. Die andere Person ist aber schon verliebt. Und der eine sagt, tut mir leid, ich löse es auf. Dann sind die Scherben sozusagen da. Deswegen ist es zu vermeiden. Man kann es vielleicht nicht immer vermeiden, weil man ja immerhin dran denkt, die andere Person zu heiraten, aber so viel an uns liegt. Ich meine, es ist nicht so, dass wir zu irgendwas aufgefordert werden, was wir nicht können. so viel an uns liegt, kann man schon für Rahmenbedingungen sorgen und auch in Gesprächen dafür sorgen, dass so etwas nicht aufkommt oder stark eingeschränkt nur aufkommt. Ja. Man braucht dann, wenn man sich dann trifft, dann sollte man wirklich von der Schrift her über biblische Dinge sprechen. Ja. Was für eine Haltung hat man zu Finanzen? Wie denkt man über Kinder, über Kindererziehung? Was möchte man tun im Leben? Kann man sich vorstellen, in die Mission zu gehen? Da gibt es verschiedene Fragen, die man einfach klären kann. Ja, wenn einer immer von der Mission träumt und die andere Person sagt, nein, Mission ist nicht mein Ding. Mein Ding ist, hier in der örtlichen Gemeinde zu dienen, und man trotzdem heiratet, dann kann sogar das irgendwann mal zu einem Problem in der Ehe werden. Das heißt, man sollte sämtliche Bereiche einfach dann abprüfen und das ganz nüchtern tun. Nicht sagen, oh, wie schön sind deine Augen und welche schöne Frisur hast du heute und die Kleidung, die hast du wirklich gut getroffen und das passt zu deinen Augen, was du anhast und so weiter. Ja? Also nicht groß Komplimente machen, sondern eben ganz nüchtern die Sachen durchgehen. Und dann kommt man irgendwann zu einem Punkt, wenn man sich genug ausgetauscht hat, dass man sagt, ja, das passt. Und wenn das passt, dann kann man sozusagen nochmal mit den Eltern auch sprechen und fragen, ob sie mit der Verlobung einverstanden sind. Dann kann man sich verloben. Und wenn man verlobt ist, dann, wie gesagt, dann kann man auch ein bisschen anders vorgehen. Dann kann man durchaus auch mal ein Kompliment machen oder beim Sonnenuntergang spazieren gehen oder solche Dinge, sind dann alle nicht mehr so das Problem. Aber man muss natürlich sich selbst kennen und wissen, welche Situationen könnten zu einem Problem werden und auch diese vermeiden. Die Frage ist jetzt noch, was ist, wenn der Vater ungläubig ist, wenn man den einfach nicht kontaktieren beziehungsweise man kann natürlich mit ihm sprechen und fragen, wäre er grundsätzlich damit einverstanden, aber man kann jetzt von einem ungläubigen Vater jetzt nicht irgendwie geistlich eine Rückmeldung erwarten. Man kann auch nicht erwarten, dass er zum Beispiel jemanden prüft. Ja, das geht natürlich einfach nicht, aber da kann man dann einfach nach Alternativen schauen. Wie gesagt, es ist eine empfohlene Vorgehensweise, die eben nicht in allen Situationen so funktioniert. Man könnte auch jemand anderes fragen, könntest du mal mit ihm sprechen, wie er theologisch steht, ob es da alles passt und so weiter. Da könnte man auch andere um einen Gefallen bitten, die dazu fähig sind und das sozusagen, was der Vater eigentlich tun müsste, dann übernehmen. Normalerweise ist es so, man hat das Problem eigentlich nicht in dem Sinne, dass der ungläubige Vater sagen wird, ich bin nicht einverstanden. Das könnte sein, ich will es nicht ausschließen, aber normalerweise heutzutage vom Zeitgeist her mischen sich die Eltern da eben heutzutage ja nicht ein. Und deswegen wird er eher sagen, mach, was du willst und was du denkst, das ist deine Sache. Ja. Wenn natürlich der Vater es besonders schlimm meint mit der Tochter oder mit dem Sohn, kann es schon sein, dass er weiß, aha, das läuft bei denen so, also kann ich es denen besonders schwer machen. Und nur beim Ungläubigen sage ich ja. Kann alles sein, aber da muss man dann einfach beten, dass das eben so nicht geschieht, sondern dass er letztendlich da auch einwilligt. Gut, wie ist es bei den Söhnen? Söhne haben da, das ist einfach so von der Schrift, wenn wir da manche Beispiele betrachten, etwas mehr Freiheit. Aber wir sehen auch hier 1. Mose 2, Vers 24, was wir ganz am Anfang hier schon gesagt bekommen. Da ist es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Also wir sehen auch das Verlassen des Vaters oder der Mutter und der Mutter. Das führt dann sozusagen zu einer neuen Familie. Der Sohn verlässt seine Eltern und hängt seiner Frau an und es gibt eine neue Familie. Und warum ist das etwas anders wie bei der Tochter? Weil der Sohn, er wird ja praktisch das Oberhaupt einer neuen Familie. Er wird das geistliche Oberhaupt und muss diese Familie führen können. Und die Tochter muss die Familie nicht führen. Die Tochter, klar, sie muss viel führen, wenn dann Kinder kommen und so. Dann braucht die Frau auch durchaus Führungsqualitäten, um einen Haushalt zu führen. Aber geistlich gesehen ist ja der Mann das Oberhaupt der Familie. Und deswegen ist es hier besonders wichtig, den Mann zu prüfen in Bezug auf diese Fähigkeit. Wird er wirklich ein geistlicher Führer für meine Tochter sein? Wird er fähig sein, das wirklich diese Verantwortung übernehmen zu können? Die Frau kann natürlich in anderen Bereichen geprüft werden. Ich glaube, das kann eher die Mutter dann machen. Ne? Jetzt abgesehen mal von den theologischen Sachen, dass das einfach passt, dass das stimmt. Ganz konkrete Punkte in Bezug auf den Haushalt, da kann ja die Mutter dann mal sagen, komm mich doch mal besuchen, dann machen wir mal einen Tag zusammen den Haushalt. Also ist das einfach ein Beispiel, nicht, dass es jetzt unbedingt so gemacht werden muss, aber wenn sich rausstellt, die Tochter ist faul, ja, und sie kriegt nichts auf die Reihe, dann kann es vielleicht sein, dass dann dem Sohn geraten wird. Also ob das dann wirklich so passt, weil die Bibel sagt ja ganz klar, dass die Frauen häuslich sein sollen. Somit ist das ein wichtiger Bereich, in dem dann die Frau tätig ist, aber wenn dann da rauskommt, so gern macht sie das gar nicht und irgendwie hat sie immer im Hinterkopf Karriere und so weiter, wie es halt in der Welt so vermittelt wird, könnte das vielleicht auch nicht passen. Und es könnte auch sein, der Sohn sieht das nicht, weil er doch irgendwie so beeindruckt von ihr ist. Ja. Also das wollte ich einfach noch zum letzten Mal ergänzen. Wir haben jetzt heute dazu jetzt nicht nochmal Bibelstellen angeschaut. Das hätte ich eigentlich gerne das letzte Mal einfach noch dazu gesagt. Einfach als Empfehlung, wie man das von der Schrift her umsetzen kann, auch in der heutigen Zeit. Und ich denke, da ist es wichtig, die erste Adresse sind die Eltern. Und auch wenn das altmodisch ist, sollten wir uns da an die Schrift halten. Es kann Konstellationen geben, in denen das einfach nicht geht, indem man sich für eine andere Vorgehensweise entscheidet, deswegen bewusst eben als Empfehlung. Aber eine Empfehlung, die dazu führen kann, dass eben Scherben verhindert werden. Und dass man nicht sagt, wie ich es gelesen habe in manchen Zeugnissen, dass junge Menschen sagen, ich bin zum Glauben gekommen und war jetzt der Meinung, jetzt wird das passen, was die Beziehung angeht, was eine Frau, was eine Ehefrau, zukünftige Ehefrau, Ehemann angeht, und sind dann leider durch die Praxis zum Schluss gekommen, es läuft nicht viel anders als in der Welt, auch wenn natürlich Unzucht vermieden wird. Klappt es ja auch nicht immer, wenn man eben miteinander geht, und das hat zu sehr vielen Verletzungen bei vielen geführt. Ja, da gibt es wirklich Zeugnisse. Ich denke, auch persönlich können vielleicht einige davon etwas sagen. Und deswegen ist diese Vorgehensweise einfach sinnvoll. Und die Frage ist natürlich auch, wodurch wird Gott am meisten verherrlicht? Und ich denke, Gott wird am meisten dadurch verherrlicht, wenn in dem Bereich Ehe und Familie gläubige Vorbilder sind. Und man wirklich sagen kann, die Ehen von Gläubigen, das ist wirklich etwas, wo Ungläubige dann sagen, das funktioniert, da ist wirklich Liebe da, da ist wirklich Miteinander da, und dieser ganze Weg dahin ist etwas, was für den Glauben auch spricht. Wenn man so vorgeht wie in der Welt, ist das nicht unbedingt der Fall. Ja, zum Beispiel in Gemeinden, wo das nicht gelehrt wird oder darauf hingewiesen wird, habe ich schon gehört, das halten die Ehen zwar oft, aber sie sind oft schlecht. Ja, in vielen Brüdergemeinden zum Beispiel, hat mir der Stefan gesagt, hat er schon öfters mitgekriegt, halten die Ehen, aber sie sind oft schlecht. Warum? Weil man eben nicht diesen Prozess eingeschlagen hat, sondern man hat sich eben verliebt, hat dann geheiratet, natürlich in aller Keuschheit, hoffentlich. Aber es sind dann oft eben Personen zusammengekommen, die einfach nicht so zueinander passen. Und das Verliebtsein war praktisch die Grundlage für die Ehe. Ja, Hauptsache, man ist in der gleichen Gemeinde. Also, was muss man da groß weitermachen? Man heiratet. weil man ja verliebt ist. Und das führt eben zu schlechten Ehen, weil man überzeugt ist, dass Scheidung keine Option ist, scheidet man sich nicht, aber man lebt nebeneinander her. Wenn man aber im Vornherein die Sache prüft und nicht die Verliebtheit, das Verliebtsein, das Kriterium ist, um zu heiraten, dann kann man ja wirklich ganz sachlich prüfen. Kann man gucken, sind die Ziele, die man hat, übereinstimmend? Hat man in verschiedenen Lebensbereichen die gleiche Haltung? Das ist nicht automatisch so, dass nur weil man gläubig ist, dass man die gleiche Haltung in allen Dingen hat. Auch innerhalb der Gläubigen gibt es unterschiedliche Auffassungen zu Familie, zu Kindern und so weiter und so fort, zu Mission, unterschiedliche Wünsche auch. Es gibt auch, sagen wir mal, von der persönlichen Veranlagung unterschiedliche Persönlichkeiten. Und dann kann es einfach auch Personen geben, die nicht so zueinander passen. Und leider ist es so, dass das Verliebtsein eben davor nicht Halt macht. Also von daher, wenn man da nicht aufpasst, kann man sich in eine Person verlieben, die überhaupt nicht passt. Und alle anderen sagen, das passt gar nicht. Ihr passt gar nicht zusammen. Ja, wir lieben uns. Ja, wenn das dann abklingt, diese erste Euphorie, so wie es eben hier bei Tama der Fall war, dann sieht das plötzlich ganz anders aus und man merkt, das war gar keine Liebe. Man hat es verwechselt mit Liebe. Das war einfach, ja, dass diese Euphorie, die hormonell und so weiter alle erklärbar sind, das weiß man ja, dass da gewisse Dinge passieren im Körper, wenn man verliebt ist. Und das ist nicht das Entscheidende. Ja, das Verliebtsein an sich ist nicht falsch. Es darf kommen, wenn man weiß, man passt zusammen, man hat es geprüft. Die Ziele passen, die Ausrichtung passt, ja, man hat es ganz nüchtern geprüft. Und dann kann man auch zulassen, dass man sich verliebt und darf auch dankbar sein, wenn das auch da sein darf. Aber das sollte nicht die Grundlage sein. Und das führt eben zu schlechten Ehen. Gläubige sollten aber sich dadurch auszeichnen, dass sie gute Ehen haben, dass in der Ehe Liebe da ist, und zwar die Liebe, die sich an der Liebe Gottes orientiert, und dass sie zusammen den Weg gehen und zusammen ein Zeugnis sind für den Herrn. Und so denke ich, dass die Ehre Gottes in der ganzen Sache eben auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Also so viel dazu. Ich denke, man könnte noch mehr sagen, aber wenn das Thema noch mehr interessiert, der kann auch dann auf mich zukommen und wir können das noch im Detail weiter betrachten. Ich denke, für diese Anfangszeit ist das einfach wichtig und jeder sollte sich Gedanken machen, wie er da vorgehen möchte und jetzt speziell an diejenigen gesagt, die eben nicht verheiratet sind. Ja, wenn man verheiratet ist, dann ist es möglicherweise anders gelaufen. Und wenn es eine gute Ehe ist, kann man ja dankbar sein, dass Gott das geschenkt hat in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Wenn es eine schlechte Ehe ist, dann sollte man sich vielleicht fragen, ob man hier vielleicht etwas falsch gemacht hat. Es ist ja eben, das möchte ich noch betonen, das, was wir jetzt betrachtet haben, sind jetzt nicht klare, eindeutige Gebote in dem Sinne. Ja, die Bibel sagt, es ist nicht so und so muss man vorgehen, sondern es sind Prinzipien, die sich aus der Bibel letztendlich ableiten. Deswegen, wenn jemand zu einer Ehe gekommen ist und es ist anders gelaufen, dann ist es nicht so, er muss jetzt unbedingt Buße tun. Ja, vielleicht eher ist die Buße dran, wenn es sehr heftig anders gelaufen ist. Aber wenn man wirklich zurückblickt und sagt, es war bei mir tatsächlich so, ich habe mehrere Beziehungen durchgemacht, und erst nach der fünften Beziehung ist dann eine Ehe draus geworden, dann muss man sich eben Gedanken machen, ob man hier falsch vorgegangen ist. Ja, manchmal, ich weiß auch von manchen Personen, die haben eine Person kennengelernt in ihrem Leben und das war einfach die richtige und sie haben geheiratet und es hat gepasst. Ja, dann ist es schön, wenn es so ist. Aber es geht um die vielen anderen Beispiele und Zeugnisse, wo es eben nicht so war und wo es eben in christlichen Kreisen und Gemeinden leider oft nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und da sollte man sich eben fragen, ob man nicht einfach mal schaut, was sagt denn die Bibel darüber, über dieses Miteinandergehen, über diesen Trend in der heutigen Zeit oder in Amerika Dating. Und dass diese von Eltern überwachte Vorgehensweise einfach das ist, was mehr zur Schrift und zur Bibel passt. Ja, damit möchte ich schließen. Jetzt ist es doch eine ganze Predigt geworden. Ich dachte, ich sage jetzt einfach noch ein paar Gedanken dazu, um das Letzte zu vervollständigen. Einfach zusammenfassend, grundsätzlich, was wir vermeiden sollen um jeden Preis, ist Unzucht. Aber darüber hinaus gibt es noch andere Dinge, die uns schaden können und wo wir gut daran tun, eben weder zuzulassen, dass wir Schaden nehmen, und ich meine jetzt nicht Schaden für die Ewigkeit, aber Schaden für einen ganz wichtigen Bereich des Lebens. Denn eine der wichtigsten Entscheidungen, die man trifft, ist, wen man heiratet und wie man vorgeht, bis es zu der Heirat kommt. Das heißt, man kann nicht sagen, ja gut, wenn das falsch läuft, ist nicht so schlimm, dass etwas, das Auswirkungen hat, so gut wie aufs ganze Leben, kann man sagen. Und deswegen ist das sehr wichtig, sich da Gedanken zu machen, wie geht man vor und wo kann man Schaden verursachen, indem man praktisch zu viel auf eine andere Person zugeht oder ihr zu viel wissen lässt, dass man Interesse hat, ohne wirklich vorher irgendetwas geklärt zu haben oder die Erlaubnis eingeholt zu haben. Es kann sogar sein, das sage ich jetzt noch am Schluss, die Person, also ein Mann geht auf die Eltern zu von einer Frau und fragt sie, kommt das in Frage? Und die Eltern wissen zufällig von der Tochter, das kommt gar nicht in Frage. Von der Tochter aus, weil die Tochter sich vielleicht mal geäußert hat, mit dem können sie es gar nicht vorstellen. Und ohne das jetzt so direkt zu sagen, könnten die Eltern dann sagen, also momentan denken wir eher, vergiss die Gedanken mal. Könnte auch sein, also dass auch so etwas mal dabei rauskommt. Natürlich muss es nichts heißen, es kann sein, man betet einfach, man weiß irgendwie, das passt so gut, dass man im Gebet bleibt, bis dann irgendwann der Moment kommt, wo die Eltern doch sagen, ja, prüf das mal. So viel dazu. Ich weiß, es betrifft jetzt nicht alle, aber ich denke, jeder sollte auch doch darüber Bescheid wissen. Auch derjenige, der weiß, ich bin verheiratet, ich werde nicht mehr heiraten. Man ist ja als Gläubiger gleichzeitig auch gewissermaßen Seelsorger und hat Menschen, für die man bis zum gewissen Grad zuständig ist oder die bei einem Rat holen. Und bis zu einem gewissen Grad, sage ich, denn es gibt natürlich Personen, die sind da mehr begabt, die haben wirklich eine Begabung für Seelsorge. Aber in einem gewissen Umkreis ist jeder Seelsorger, weil jeder mal kontaktiert wird und gefragt wird, was sagt denn die Bibel dazu? Vielleicht sogar von Ungläubigen oder von anderen. Und somit ist es auch gut zu wissen, was kann man denn da raten? Was kann man denn da weitersagen? Und von daher hoffe ich, dass auch diejenigen, die es jetzt nicht direkt betrifft, sie jetzt nicht die ganze Dreiviertelstunde gelangweilt haben, sondern auch irgendetwas mitnehmen können. In diesem Sinne möchte ich allen Gottes Segen wünschen.